guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Sie hier in unserer ersten WIFU-Matinee begrüßen zu dürfen. Das ist tatsächlich ein absolutes Novum für uns. Entsprechend aufgeregt bin ich, wie das alles funktioniert. Und ich werde mich versuchen, heute mit den neuen Funktionalitäten bestmöglich zurechtzufinden. Mein Name ist Tom Rüsen. Ich bin Vorstand der WIFU-Stiftung. Wir beschäftigen uns seit bald 15 Jahren mit der Förderung von Familienunternehmensforschung. Und in Witten-Herdecke haben wir seit 25 Jahren ein Forschungsinstitut, was sich ausschließlich mit Fragen des Familienunternehmertums und der Unternehmerfamilien beschäftigt. Das heutige Format führe ich zusammen durch mit meinem Freund und Kollegen Arist von Schlippe. Herzlich willkommen, lieber Arist. Schön, dass du auch dabei bist. Und wir beschäftigen uns
Hallo, guten Morgen. Wir beschäftigen uns schon seit einiger Zeit
mit Fragestellungen zum Thema Konflikte. Und darüber wollen wir heute diskutieren, lieber Arist. Aber wir wollen nicht nur untereinander diskutieren, sondern wir wollen unseren Teilnehmenden die Möglichkeit geben, sich dazu zu schalten und mitzudiskutieren beziehungsweise Fragen an uns zu richten. Und das ist relativ einfach. Sie können unten in dem Feld, was Sie sehen, reagieren. Sie können Handzeichen geben und Sie müssen einen Knopf haben, wo Sie die Hand heben können. Und wenn Sie die Hand heben, dann sehen wir das und dann können wir Sie auf die Bühne bitten. Wenn Sie auf der Bühne sind, können Sie eine Fragestellung uns geben. Sie können mit uns etwas diskutieren. Und danach würden wir Sie bitten, von der Bühne wieder runterzugehen, sodass wir Platz für neue Kolleginnen und Kollegen schaffen. So funktioniert das. Ich bin gespannt, wie das gelingt. Wenn Sie mögen, können Sie einmal ein Reaktionszeichen uns geben. Man kann hier lachen, man kann hier klatschen, man kann hier ein Herzchen geben. Ich sehe ein Herz, da freue ich mich. Also das scheint zu funktionieren. Vielen Dank. Und ja, ich schlage vor, lieber Arist, wir starten einmal und legen los und schauen uns einmal an, Arist, in Bezug auf Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Wir haben uns ja vorgenommen, heute einmal so eine Art Landkarte uns anzuschauen. Warum ist es denn eigentlich bei Unternehmerfamilien so besonders? Warum sind denn da Konflikte eigentlich so existenziell bedrohlich?
Eines unserer Kernaussagen oder eine unserer Kernaussagen am WIFU ist ja, dass Familie und Unternehmen eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Ne? Mhm. Das heißt, dass wir sagen, eine theoretisch unmögliche Verbindung zweier Sozialsysteme, deren Logiken so unterschiedlich sind und in ihrer Gleichzeitigkeit auch so belastend, dass das eigentlich gar nicht funktionieren kann. Wir haben also eigentlich die Fragestellung umgedreht von, wie schaffen es Familienunternehmen langfristig zu überleben, zu, wie kann das eigentlich funktionieren? Eine Konstruktion, von der wir sagen, theoretisch müsste sie eigentlich unmöglich sein. Das heißt, wir sagen, Konflikte sind eigentlich der Normalfall und Konfliktlosigkeit oder Konfliktarmut ist eigentlich der zu erklärende Sonderfall.
Mhm. Mhm. Ja, jetzt sprichst du an diese zwei unmöglichen, nicht zueinander passenden Systeme. Vielleicht können wir da noch mal drauf schauen, warum passen denn das und die Unternehmenslogik und die Familienlogik gar nicht so zusammen?
Ja, wir können das natürlich hier nur so sehr knapp und holzschnittartig sagen, aber ich glaube, diese Formulierung, die wir da gefunden haben, dass Familienunternehmenskommunikation eigentlich dazu dient, Bindung zu reproduzieren und Familien ganz stark in Bindungslogik kommunizieren. Das heißt, auch wenn Familien entscheiden, wird immer entschieden unter der Frage, was bedeutet das für die Bindung in der Familie? Was bedeutet das für die Beziehungen in der Familie? Während Unternehmen eben die Unternehmenskommunikation funktioniert über Entscheidungslogik. Das heißt, die Kernfrage bei einem Unternehmen ist immer, hilft mir das bei der Entscheidung, hilft es mir nicht? Ich habe immer dieses nette Beispiel, wenn man sagt, ich habe Kopfschmerzen, ich habe heute schlecht geschlafen, wird man in der Familie wahrscheinlich bedauert, wird vielleicht ein bisschen gepflegt, wird ein bisschen unterstützt. Im Unternehmen wird sicher auch Unternehmen sind ja nicht frei von Bindungskommunikation, wird gesagt, oh, das tut mir aber leid. Aber eine der wesentlichen Fragen wird immer sein, heißt das jetzt, dass Sie nicht arbeitsfähig sind? Müssen Sie nach Hause gehen oder können Sie arbeiten? Und wenn man dann sagt, nee, so schlimm ist es nicht, ich kann wohl arbeiten, dann ist von der Unternehmensseite her die Sache erledigt. Dann sagt man, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag oder sowas. Ne? Das heißt, wir haben diese Differenz, dass in Familien jede Kommunikation auf die Bedeutung hin befragt wird, was bedeutet das für die Familienbindung, während im Unternehmen permanent die Frage gestellt wird, inwieweit hilft uns das, das Kerngeschäft des Unternehmens zu erhalten, nämlich zu entscheiden.
Ja, also das führt zu einer ganzen Reihe von paradoxen Entscheidungssituationen oder paradoxen Interpretationen. Vielleicht gibt es aber auch noch andere Aspekte, wenn wir an eine Landkarte denken, Arist. Ja. Welche Regionen sieht man dort?
Ja, du hast jetzt natürlich einen Kernbegriff schon eingebracht, die Paradoxie, nicht? Das will ich ganz kurz nochmal ausführen. Warum kommen wir eigentlich auf diesen Begriff der Paradoxie und was sind eigentlich Paradoxien? Paradoxien ist die Gleichzeitigkeit von inkompatiblen Erwartungen, nicht? Sei doch mal ganz natürlich, heißt, tu, was ich dir sage und tu etwas, was man nur von sich aus tun kann. Und die Gleichzeitigkeit der Erwartungsstrukturen von Familie und Unternehmen, Bindung und Entscheidung, bringt diese Paradoxien mit sich. Und damit ist, und so hatten wir ja gesagt, wir fangen mal an, dass wir auf die Strukturbedingungen gucken, die Konflikte in Unternehmerfamilien begünstigen. Und mit den Paradoxien ist ein ganz wesentlicher Aspekt abgedeckt, nämlich der Komplexitätsanstieg. Ja, wir haben eine Konfrontation mit Themen, mit denen andere Familien gar nicht konfrontiert sind, in denen eben im Wesentlichen Bindungskommunikation praktiziert wird. Und wir haben also die erste Strukturbedingung ist dieser starke Komplexitätsanstieg. Dann haben wir die permanente Präsenz und der selbstverständliche Vorrang der Unternehmensthemen in der Familie. Das heißt, dass Alltagskommunikation in der Unternehmerfamilie eher an zweiter Stelle steht, was in normalen Familien, Stichwort Normalfamilien, ich muss eigentlich sagen anderen Familien, nicht so ist. Dann haben wir die ständige Präsenz des Themas Gerechtigkeit. Wer hat mehr, wer hat weniger? Das, was in anderen Familien auch ist, nämlich dass die Mitglieder einander beobachten in Bezug auf Gerechtigkeit, ist in diesen Familien besonders erhöht. Und wir haben eine hohe Emotionalität, weil die Themen, um die es geht, oft sehr, sehr stark besetzt sind, emotional. Mhm. Und wenn es darüber Auseinandersetzungen gibt, dann haben wir die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Konflikte passieren. Das wären so die Kernstrukturbedingungen für Konflikte, ja?
Ja, das heißt, diese strukturellen Bedingungen, die du jetzt gerade aufgezeigt hast, und die können wir vielleicht auch nachher nochmal mit den Teilnehmenden hier diskutieren, das ist eigentlich die Grundlage, warum es eigentlich grundsätzlich diese, wie du gerade schon sagtest, hohe Wahrscheinlichkeit gibt oder den Normalfall darstellt, dass Konflikte entstehen. Das ist eher der gewöhnungsbedürftige Ausnahmefall, ist es keine Konflikte entstehen. Ja.
Es ist vielleicht noch ein Aspekt, lass mich den nochmal dazufügen. Mhm. Und das ist, glaube ich, einer der in der Forschung und Diskussion auch gar nicht so stark beachtet wird, der aber für mich sehr zentral ist. Und das ist der nicht enden wollende Zugriff der Unternehmerfamilie auf die Kernfamilien der Abkömmlinge, ja? Mhm. Wir haben ja, es ist ein bisschen schwierig, dass wir so ein komplexes, theoretisches Thema jetzt in einer Stunde abhandeln. Diesen Begriff der verdoppelten Familie haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Dass wir sagen, die Spannung ist eigentlich nie zwischen Familie und Unternehmen, sondern zwischen Familie und Unternehmerfamilie. Das heißt, die Familie muss sich, um ihre Aufgaben als Unternehmerfamilie wahrnehmen zu können, muss sie sich verdoppeln und eben ihre Mitglieder auf eine doppelte Weise beobachten. Sie muss sozusagen einerseits sie beobachten als Familie, als ganz normale Familie. Sie gucken den Alltag der Kinder und so weiter. Und dann läuft immer parallel die zweite Beobachtungsebene, dass die Unternehmerfamilie die Mitglieder anders beobachtet. Kleines Beispiel dazu von einem unserer Studierenden, der erzählte, dass er mit 6 Jahren zu Weihnachten einen Fischer-Technik-Baukasten geschenkt bekommt und sich begeistert drüber hermacht und plötzlich sagte, merkte, etwas war merkwürdig anders und guckt hoch und sieht, wie 6 Erwachsene gebannt auf ihn gucken und schauen, was macht er da, und sich anstoßen und sagen, hier, guck mal, er interessiert sich für Technik. Er könnte als Nachfolger in Frage kommen. Ja? Das heißt, es wird neben der Beobachtung, oh, guck mal, der freut sich über sein Weihnachtsgeschenk, diese zweite Beobachtungsebene, er könnte für die Nachfolge in Frage kommen.
Es wird immer auf eine andere Ebene noch verrechnet. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die hier Anwesenden, mittlerweile 100 Teilnehmer, vielleicht ähnliche Geschichten kennen oder ähnliche Erfahrungen haben. Ja, vielleicht haben wir da ja nachher auch noch Beispiele, die hier zur Verfügung gestellt werden.
Aber lass mich trotzdem das nochmal eben kurz, es war sozusagen der Anfang, um zu erklären, warum ich glaube, dass hier familiendynamisch es einen ganz krassen Widerspruch gibt zu anderen Familien. Ja. Und das ist dieses, dass als Unternehmerfamilie hat die Familie sozusagen das Recht, in ganz viele Prozesse der nächsten Generation noch mit einzugreifen, in die das normalerweise nicht läuft. Ich erinnere mich an eine Familie, wo es einen massiven Konflikt gab, als das junge Paar sagte, wir wollen heiraten. Und die Eltern sofort sagten, ja, pass auf, dann machen wir Folgendes. Die Hochzeit findet natürlich in der Kirche auch statt. Der Bürgermeister wird eingeladen, der wird eingeladen. Wir haben schon mal eine Liste gemacht, wer eingeladen wird. Und die jungen Leute sagten, Moment mal, das ist unsere Hochzeit. Ja, ja, klar, eure Hochzeit. Aber ist natürlich wichtig, weil wir werden ja als Unternehmerfamilie ganz stark beobachtet in unserem kleinen Ort. Und deswegen müssen wir das alles machen. Das heißt, dieser Teil, das ist eine Strukturbedingung, die sehr dramatisch sein kann, weil sie sozusagen in das Leben der Betroffenen sehr, sehr tief und sehr aktiv eingreift. Das wollte ich eben noch loswerden. Ja. Und jetzt bin ich gern bereit, einen kleinen Moment die Klappe zu halten.
Ja? Nein. Ich sag mal, gerade diese Beispiele verdeutlichen ja das, was wir in unseren Theorien immer wieder versuchen herauszuarbeiten. Die Unternehmerfamilie oder die Logik der Unternehmerfamilie schwingt immer mit. Und diese Beispiele zeigen es ja, dass Mitglieder, die in Unternehmerfamilien hineingeboren worden sind, eigentlich permanent damit rechnen müssen, dass es gar nicht um sie geht oder um ihr Wohlbefinden oder ihre Lebensentwicklung, sondern dass die Perspektive, passt das zum Unternehmen, müssen wir als Unternehmerfamilie hier nicht eigentlich einwirken, ja, schwingen mit. Ne? Wir kennen ja auch Beispiele, wo jemand heiraten möchte, wo es dann sofort heißt, Moment, nein, das geht nicht. Sie können hier nicht nach irischem Recht heiraten. Auf keinen Fall wird hier geheiratet, das könnte irgendwelche familienrechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen, die sich
negativ dieses schöne Beispiel vom eingeschriebenen Brief, was mir ein Kollege erzählte, dass der nicht mehr im Unternehmen ist, dass sein Vater ihm, als er so 21 ist, einen eingeschriebenen Brief auf Firmenbriefpapier schreibt und ihn mit Sie anspricht und sagt, sehr geehrter Herr, sowieso, hiermit fordere ich Sie auf, sich bis zum 31. Mai von Ihrer Freundin zu trennen. Andernfalls haben Sie damit zu rechnen, enterbt zu werden. Nicht? Ja. Das heißt, hier wird auch die eine Logik des Unternehmens geht in einen sehr intimen Prozess der Paarbildung und der Partnerschaftsfindung hinein.
Ja, und die Frage wäre ja, hast du den Eindruck, dass sich Mitglieder von Unternehmerfamilien dieser doppelten Logik eigentlich bewusst sind?
ich glaube, das ist eines der Kernaufgaben auch unseres Institutes. Wir sagen ja immer diesen schönen Begriff Consciousness Raising aus einem Text von 1994 über Konflikte in Unternehmerfamilien. Das finde ich sehr gut und nachvollziehbar. Es geht letztlich darum, Bewusstheit zu entwickeln, weil das, was in Unternehmerfamilien ja passiert ist, dass ganz häufig dann personenbezogen verrechnet wird. Das heißt, was tut ihr mir da an und so weiter. Und es wird diese Seite der Strukturbedingungen der Konflikte außer Acht gelassen. Und dass die Familie eigentlich oder das Konfliktarbeit eigentlich darin bestehen kann, dass Familienmitglieder lernen, diese Strukturbedingungen als eine gemeinsame Herausforderung und Aufgabe zu verstehen und sich diesen Strukturbedingungen nicht einfach zu unterwerfen, sondern zu sagen, die müssen wir gemeinsam aktiv gestalten. Und wenn das gelingt, dann kann man auch zu neuen Lösungen kommen. Ja? Und dann kann man wird auch vielleicht deutlich, dass die jungen Leute sehen, unter was für einem Druck auch die ältere Generation da steht, um ihr sozusagen den Stand der Familie in der Region oder sowas besonders zu verteidigen und so weiter. Und dass die ältere Generation sieht, dass es Strukturbedingungen gibt, die die junge Generation massiv belasten. Und dass man da sagen muss, da müssen wir Kompromisse finden, da müssen wir gemeinsame Wege finden. Vielleicht erfinden wir auch ganz neue Dinge, vielleicht machen wir zwei verschiedene Feiern, eine wirklich für uns und eine für die Öffentlichkeit und. Das sind letztlich dann Aufgaben, die jede Familie lösen muss. Was eben nicht passieren sollte, aber leider häufig passiert, ist, dass personenbezogen verrechnet wird, dass was bildet ihr euch ein und das ist unser Leben und ihr greift da ein und wir jetzt reicht's uns, wir haben die Schnauze voll und so. Und dass dann das Konfliktpotenzial und das Eskalationspotenzial innerhalb des Familiensystems ausgetragen wird. Und auch das muss man wiederum sehen, ist eine Strukturbedingung von Unternehmerfamilien.
Ja, ja, und ich glaube, das Thema, das Stichwort Consciousness Raising, das ist ganz entscheidend, weil wir versuchen ja jetzt seit 25 Jahren in Witten-Herdecke Unternehmerfamilien über diese Faktoren, über diese Zusammenhänge und Dynamiken aufzuklären. Und durch solche Formate wie hier möchten wir das ja auch sehr gerne öffnen, ja, dass gerade auch die Kolleginnen und Kollegen auch aus anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, aber eben auch aus der Beratung von Unternehmerfamilien, von Organisationen, vielleicht auch von Investoren, einfach verstehen, warum das in Unternehmerfamilien oder in diesem Umfeld einfach etwas anders läuft, damit man das sozusagen nicht eben, wie du gerade so schön sagtest, der Person zuordnet, sondern sagt, das ist eine systematische Grundvoraussetzung, mit der man einfach zu rechnen hat. Also das wäre sozusagen auch ein Wunsch mit dieser Matinee, dass wir da einfach hier in den Dialog nochmal mit anderen Kolleginnen und Kollegen kommen. Ja, jetzt haben wir uns angeschaut, was diese strukturellen Bedingungen sind. Vielleicht gucken wir einmal darauf, welche Formen von Konflikten eigentlich vermehrt auftreten können. Also womit hat man eigentlich zu rechnen, in welchem Zusammenhang solche Konflikte sich dann zeigen?
Ja, also ganz prägnant und ganz prominent sind natürlich Nachfolgekonflikte, ne? Die das ist etwas, was in anderen Familien nicht in dem Maße eine Rolle spielt. Beim Nachfolgeproblem ist sehr stark diese Frage, eben die Beobachtung des Nachfolgers, der ständige Vergleich, würde er das genauso gut hinkriegen wie ich und so weiter. Und die Kommunikation und diese Diskrepanz zwischen Bindungs- und Entscheidungskommunikation, über die wir am Anfang schon gesprochen hatten, die wird hier nochmal besonders virulent. Ich kann vielleicht dieses kleine Beispiel, was ich schon sehr oft verwendet habe und was vielleicht einige der Zuhörerinnen und Zuhörer auch kennen werden, kurz erwähnen, wo in diesem Fallbeispiel das kleine Hotel die Eltern dem Sohn und seiner Verlobten angeboten hatten, in die Nachfolge zu gehen. Und Sohn und Freundin oder Verlobte 4 Wochen später mit einem ausgearbeiteten Businessplan zu den Eltern kamen und die Eltern entsetzt und empört waren und die jungen Leute daraufhin ebenfalls entsetzt und empört waren darüber, dass die Eltern entsetzt und empört waren. Und wir eigentlich im Laufe der Zeit, nachdem wir uns durch einen wirklich großen Berg von Emotionalität durchgearbeitet hatten, mitkriegten, dass die Kerndifferenz hier gewesen ist, dass für die Eltern das Angebot in der Familienlogik passiert war. Wir wollen dir unser Juwel anbieten. Wir möchten dich in unser Juwel mit hineinnehmen. Während für den Sohn es ein unternehmerisches Angebot war. Das heißt, die Kommunikation hat sich komplett verlaufen. Und das ist etwas, was in Unternehmerfamilien gerade beim Nachfolgeprozess ganz schnell passieren kann. Bewege ich mich eigentlich in Unternehmenslogik oder bewege ich mich in Familienlogik? Wird eigentlich die Loyalität und die Treue und die Einsatzbereitschaft wahrgenommen und geschätzt oder werde ich eigentlich nur sozusagen funktional gesehen? Mhm. Das kleine Beispiel, was wir da hatten, darüber haben wir ja auch einen kleinen Lehrfilm gemacht, ist, dass sich dann Vater und Sohn auf 4 Stühle miteinander setzten. Also wie in der Eisenbahn verteilt, gab es einen Stuhl für den Vater und einen Stuhl für den Unternehmer und einen Stuhl für den Sohn und einen Stuhl für den Nachfolger. Und bei der Frage an den Vater, auf welchem Stuhl haben Sie gesessen, als Sie das Angebot gemacht hatten, sagt der Vater ganz klar, auf dem Familienstuhl. Und zum Sohn, auf welchem Stuhl haben Sie gesessen? Dann sagt der Sohn ganz klar, ich habe auf dem Nachfolger, auf dem unternehmerischen Stuhl gesessen. Und so konnten beide sehen, von der Szene, die man sich vorstellen kann, ist, der Vater sitzt einem leeren Stuhl gegenüber, weil der Sohn sozusagen gar nicht zu Hause ist. Mhm. Und auch der Sohn sitzt einem leeren Stuhl gegenüber, weil der Unternehmer gerade nicht zu Hause ist. Und damit konnten wir deutlich machen, wie sehr sich die Kommunikation in dieser Familie verlaufen hatte. Ja. Und damit einen Teil der paradoxen Bedingungen auflösen.
Ja, sehr schön. Vielleicht nutzen wir das, bevor wir weitere Dinge anschauen. Ich möchte noch mal ganz herzlich die neu hinzugekommenen Teilnehmenden hier begrüßen, weil es hat doch noch mal einen enormen Zuwachs jetzt gegeben. Herzlich willkommen zu unserer ersten Matinee. Wir laden Sie herzlich ein, uns auch mit diesen Symbolen. Es gibt einige hier, die schon uns Zustimmung signalisieren. Wenn Sie eine Frage haben oder vielleicht zu dem, was wir bisher diskutiert haben, über diese unterschiedlichen Logiken oder vielleicht ein schönes Beispiel zur Verfügung stellen möchten aus Ihrem Beratungsalltag oder vielleicht auch aus der eigenen Unternehmerfamilie, heben Sie gerne die Hand, weil wir möchten Sie einladen, hier auch mit uns zu diskutieren. Also da möchte ich das Angebot nochmal wiederholen. Wir haben natürlich viel Material zur Verfügung gestellt, aber wir haben hier schon einen Redebeitrag. Holger, ich versuche dich jetzt hier auf die Bühne zu holen. Ich hoffe, das gelingt mir. So, ich glaube, das klappt jetzt. Klappt das jetzt?
Einen wunderschönen guten Morgen.
Hallo.
Ja, wunderbar. Danke, dass ich hier bei eurer ersten Matinee dabei sein darf. Und der Zuspruch ist ja ganz groß. Meine Frage, die ich mitgebracht habe an euch beide, wäre, gibt es denn mit Blick auf Konflikte einen Unterschied, ob die Mitglieder der Familienunternehmen auch operativ tätig sind oder ob sie quasi nur in Form von Beiräten oder Family Offices arbeiten? Also kann man da feststellen, dass neben der Familienkonstellation und den Beziehungen innerhalb der Familie auch sozusagen die Koexistenz im Operativen eine Rolle spielt?
Vielen Dank für die Frage, Holger.
Also ich würde sagen, Konflikte, sozusagen kleine Feuer können überall entstehen, nicht? Und sie haben dann unterschiedliche Themen, um die es geht, aber sie können ganz genauso sich an operativen Fragen entzünden. Und dann, dadurch, dass die Familienlogik ständig mitgeführt wird, wird vielleicht auch gerade eine operative Auseinandersetzung wird auf einmal auch zu einem Familienthema. Das ist sozusagen, wir haben auch dieses Bild des Möbiusbandes, das kennt ihr vielleicht, dieses Unendlichkeitszeichen, dass was immer das eine System betrifft, auch immer gleich das andere mit betrifft. Und von daher würde ich die Frage sofort bejahen, dass das eine ganz große Rolle auch spielen kann, ne?
Ja, also ich würde das vielleicht ergänzen wollen, dass es, wenn man in einem Beirat zusammenarbeitet, sind es wahrscheinlich vor allen Dingen strategische Fragestellungen, an denen sich etwas entzündet. Ja, solche klassischen Nachfolgekonflikte, dass die nächste Generation vielleicht eine ganz andere Perspektive auf das Unternehmen hat, wohin sich das Unternehmen zu entwickeln hat, oder vielleicht sogar noch krasser, dass es sagt, ist das Unternehmen überhaupt noch die richtige Anlageklasse? Sollten wir das Unternehmen nicht lieber verkaufen und das realisierte Vermögen unternehmerisch neu investieren? Also ich nenne mal jetzt das Beispiel Viessmann. Ja, das ist ein ganz neuer Einsatz des Vermögens, ja, auch unternehmerisch, aber eben nicht mehr mit dem Herkunftsunternehmen. Das ist eine andere Form von Dissens, der entstehen kann in solchen strategischen Diskussionen, als wenn ich operativ zusammenarbeite und sage, Moment mal, man müsste doch mit den Leuten so umgehen oder man müsste doch die Kunden hier, man muss denen irgendwelche anderen Konditionen geben. Also ich würde sagen, das ist ein Alltagskonflikte versus eher strategischer Konflikte, wo man sozusagen eher auch langfristig schaut. Von der Heftigkeit, glaube ich, unterscheiden die sich gar nicht. Das sind eben nur andere, Themen, an denen sich das entzündet. Also das wäre vielleicht an der Stelle meine Perspektive. Aber vielen Dank für die Frage und ich möchte gerne nochmals die Teilnehmenden hier ermutigen, auch Beispiele oder Fragen zur Verfügung zu stellen.
Kann ich vielleicht noch eine Sache dazu ergänzen, dass ja alleine die Besetzung operativer Positionen oder die Besetzung von Gremien ein permanentes Konfliktthema ist. Und da ist es vielleicht noch mal ganz interessant, die Differenzierung anzugucken, die wir gemacht haben zwischen Unternehmerfamilie 1.0, 2.0 und 3.0. Das heißt, die kleine Familie, die wachsende Familie oder die große, eher als Netzwerk organisierte große Unternehmerfamilie. Denn Konflikte um die Besetzung operativer Positionen und Gremien in kleineren Familien werden die ganz stark dadurch bestimmt, dass man sich auf Verwandtschaft als Mittel der Durchsetzung von Interessen bezieht. Wie kannst du als mein Vater mir diese Position verweigern? Wie kannst du als meine Patentante mir nicht deine Stimme geben, wo ich mich doch beworben habe, in den Familienrat zu gehen? Während in größeren Strukturen die Konfliktlagen entspannter sind, weil man nicht mehr auf Verwandtschaft als Mittel der Durchsetzung rekurriert. Deswegen sagen wir, größere Familienunternehmen sind fast eher wie mit politischen Strukturen zu vergleichen, weil man sich da, um etwas durchzusetzen, stärker in Gruppen zusammenschließt, stärker argumentativ unterwegs ist. Aber dieser Bezug auf Verwandtschaft wird weniger. Deswegen hat man in größeren Unternehmerfamilien, also mit Hunderten von Mitgliedern, seltener so hoch emotionale Konflikte auf der Ebene der Gesamtfamilie, Kleinfamilien natürlich immer weiterhin. Aber in kleineren Familien hat man gerade bei diesem Thema Besetzung von Gremien und eben dann auch Durchsetzen von Entscheidungen, die das Unternehmen betreffen, ganz viel Konfliktpotenzial. So viel nochmal zu der Frage von Holger. Ne?
Genau, also es ist eben wichtig, A, zu schauen, wo sitzt die Familie in der Organisation und B, und das ist, glaube ich, ganz wichtig nochmal bei der Analyse, was für ein Typus Unternehmerfamilie haben wir hier eigentlich? Eben gerade wurden ja Modelle von uns vorgestellt. Die sind übrigens alle auf unserer Homepage in den Praxisleitfäden stehen die zur Verfügung. Also das kann man auch alles nochmal nachlesen. Wir haben das teilweise sogar auch in Videos, vortragsähnlich zusammengefasst. Also das wollte ich an der Stelle nochmal unseren Teilnehmenden zur Verfügung stellen. Da werden diese Arten von Familie, und ich glaube, das muss man immer anschauen, wie ist diese Familie konfiguriert und wie versteht die sich? Ja, versteht die sich als eine operative Familie? Dann sind natürlich Fragen der Mitarbeit, du bist nicht geeignet, werden dann natürlich ganz anders familienintern gewertet und führen zu anderen Verletzungen, als wenn man sagt, naja, wer von den sieben möglichen geht denn jetzt in den Aufsichtsrat? Also das sind andere Strukturbedingungen, derer man sich vorher vergewissern muss. Und da gibt es sehr, sehr gute analytische Möglichkeiten, Familien einfach zu kategorisieren. Aris, ich schlage vor, wir gehen noch mal rein. Du hattest jetzt gerade die Nachfolgekonflikte so hervorgehoben. Die werden ja auch in der Presse sehr häufig dann ausgeschlachtet, sind natürlich auch strukturell besonders herausfordernd. Aber was haben wir noch für typische Formen?
Wir sind ja bei den Formen von Konflikten, nicht? Genau. Nachfolgekonflikte. Und den zweiten Teil haben wir jetzt eigentlich auch schon gerade angesprochen, nämlich die Besetzung von Gremien und von Positionen, die eine ganz große Rolle spielt, die natürlich auch mit Nachfolge zu tun hat. Ein großer Bereich betrifft noch Verteilungskonflikte. Und da kann man sagen, wenn es um die Weitergabe von Anteilen zum Beispiel geht, verlangt auch hier die Logik des Unternehmens etwas völlig anderes als die Logik der Familie. Nicht? Aus Unternehmenslogik sollten die Anteile möglichst in einer Hand sein, am besten einer alles und die anderen nichts. Also sozusagen die klassische Adels- oder Herrscherhäuser-Logik. Während Familienlogik ganz selbstverständlich verlangt, dass jeder das Gleiche bekommt, dass alle gleichermaßen bekommen. Und an dieser das ist auch eine Paradoxie, nicht? Du kannst nicht gleichzeitig in beiden Logiken gerecht sein. An dieser Paradoxie arbeiten sich ganz viele Unternehmerfamilien ab. Und hier gibt es unglaublich viel Konfliktpotenzial, das sich auch über Generationen hinweg fortsetzen kann, indem bestimmte ungerechte Verteilungen immer wieder angesprochen werden. Das, was damals passiert ist, das war eine Sauerei. Auch das in früheren Zeiten ja Mädchen selbstverständlich irgendwie nicht als erbberechtigt oder nicht in gleicher Weise als erbberechtigt angesehen wurden und automatisch Jungs und unter denen auch noch der Erstgeborene den größeren Anteil am Kuchen selbstverständlich bekommen sollten. Die Verletzungen, die da entstanden sind und das daraus resultierende Konfliktpotenzial kann sich also auch wirklich transgenerationalen weiter fortsetzen. Das Problem ist auch, dadurch, dass es ganz stark das Thema Gerechtigkeit berührt, sich immer wieder solche Situationen ergeben, wo Leute sagen, das ist ungerecht, was da passiert ist. Aber gleichzeitig müssen wir uns immer klar machen, dass Gerechtigkeit eine Abstraktion ist. Dass es also Gerechtigkeit im klassischen Sinn gar nicht geben kann, sondern immer nur mehr oder weniger gerechte Lösungen. Und das Problem in Unternehmerfamilien ist, dass es da eben nicht nur um Symbole geht, um symbolische Gegenstände, wie vielleicht in meiner Familie, wo es dann um die Frage geht, wer erbt den Ring oder wer erbt die Kommode oder so etwas, sondern um große Werte. Und manchmal ist auch damit, sind auch mit Erwartungen von entsprechenden Vor- oder Nachteilen bei Verteilungen Lebensplanungsentscheidungen gefällt worden. Das heißt, jemand studiert nicht Musik, sondern studiert Betriebswirtschaftslehre in der Erwartung, dann irgendwann auch entsprechend mit Anteilen bedacht in die Geschäftsführung zu kommen und so weiter. Sodass hier dann dass allein die Größe der Themen, um die es geht, die Auseinandersetzung enorm verschärft. Ja. Darum sagen wir auch, das Stichwort Erbe, nicht, ist in allen Familien, ne, wir sagen, also man sagt, dass ungefähr ein Drittel aller Erbverläufe hochstrittig verläuft. Ich vermute mal, in Unternehmerfamilien dürfte es vielleicht sogar noch etwas mehr sein. Ist eigentlich eine Forschungsaufgabe, das auch noch mal etwas genauer anzugucken.
Ja, vor allen Dingen, wenn es eben bei Testamentseröffnungen deutlich wird, wie hier vererbt wird und man im Vorfeld das nicht geklärt hat oder man im Vorfeld das nicht angesprochen hat. Ja. Ich möchte nochmal die Zuschauer motivieren, sich mit Beiträgen zu äußern oder auch uns Fragen zu stellen. Wir haben hier noch eine ganze Reihe von Inhalten, aber wir möchten sehr gerne Ihnen, euch die Gelegenheit geben, auch nochmal eine Frage zu stellen. Oder uns vielleicht auch eine Reaktion zu geben, so dass wir wissen, wir treffen ein Stück weit den Nerv hier unserer Zuhörenden. Es ist ja auch ein Experiment, diese Matinee. Ich möchte auch noch auf eine Sache hinweisen. Hier sind ja eine ganze Reihe Interessierter von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Vernetzen Sie sich doch. Vielleicht passiert das ja schon. Ich kann das ja in diesem Cockpit nicht sehen. Aber eine Idee ist ja auch, dass man diese LinkedIn-Plattform nutzt, um Gleichgesinnte mit ähnlichen Fragestellungen, ähnlichen Interessen hier auch zu verknüpfen. Ja, jetzt kommt schon eine Wortmeldung. Vielen Dank.
Also Kerstin Karauschka hat kurze Frage zum Thema Töchter und Söhne. Haben Töchter andere Konflikte, vielleicht an Aris von Schlippe, haben die andere sozusagen Konfliktstrukturen als Söhne?
Okay, direkt dazu kann man, so die Frage ist ja als Ja- und Nein-Frage gestellt worden, dann würde ich sagen ja. Ne? Jetzt wird wahrscheinlich die nächste Frage sein, wie sehen die denn aus? Wie sehen die unterschiedlich aus? Also bei Vätern und Söhnen, man muss immer sagen, die Gefahr ist immer sehr holzschnittartig zu antworten und jeder Einzelfall ist natürlich auch sehr, sehr speziell. Aber generell ist zwischen Vätern und Söhnen die Situation häufiger durch Symmetrie gekennzeichnet, also dass stärker Spannungen und Machtkämpfe passieren, während zwischen Vätern und Töchtern das stärker durch Komplementarität gekennzeichnet ist. Das heißt, dass die Töchter sich viel stärker auch auf den Vater jeweils einstellen. Ich bleibe hier noch in dem klassischen Klischee, weil die Generation, um die es jetzt gerade geht, die auch dabei ist, jetzt zu übergeben, im Wesentlichen die Väter sind. Ich kenne einige Unternehmen auch, wo es ganz ähnlich ist zwischen Müttern und Söhnen, dass da auch eine stärkere Komplementarität ist. Mhm. Interessanterweise, da die Unternehmen sind nicht sehr viele, die ich kenne, wo Mütter und Töchter an Töchter übergeben, haben wir auch nicht die gespiegelte Dynamik wie zwischen Vätern und Söhnen. Also wir haben Mütter und Töchter gehen auch stärker komplementär miteinander um. Ich glaube, Frauen sind viel stärker Experten für Komplementarität, während Männer sich tendenziell schneller in symmetrische Eskalation verbeißen.
Ja, vielleicht noch ein...
Als Daumenregel, ja?
Ja, also vielleicht noch ergänzend. Das, was wir schon in der Vergangenheit sehr stark beobachtet haben, was Gott sei Dank auf dem Rückmarsch ist, sind aber ganz klare Abwertungen Töchtern gegenüber nach dem Motto, ja, die Kleine und die Prinzessin und so weiter. Das ist sozusagen ein eher Entmutigung, wohlgemeintes, wie nennt man das, Mansplaining, ja. Und das dazu geführt hat, dass die Töchter dann irgendwie nicht in die Kraft gekommen sind oder immer gesagt haben, Moment mal, ich bin jetzt nicht mehr die kleine Prinzessin hier, sondern ich bin auch eine Unternehmerin. Jetzt nehme ich endlich mal ernst. Also das sind schon spezifische Vater-Töchter-Konflikte, die sind anders gelagert, wie Arist schon gerade sagte. Und das ist nach wie vor noch ein Thema, weil die jetzige Generation der Nachfolgenden, das ist die erste Generation, wo Töchter und Söhne eigentlich gleichberechtigt die Möglichkeiten haben, auch den Führungsanspruch, den Nachfolgeanspruch erheben. Früher wurden Töchter ja oftmals entmutigt über ganz klare Erziehungsbotschaften, ne, wo es heißt, ja, du kommst aber für die Firma nicht in Frage. Ja, jetzt haben wir eine andere Situation, weil in der Vergangenheit waren das dann eher die Ausnahmenachfolgen von Töchtern. Wir werden jetzt mit ganz neuen Vater, Tochter oder überhaupt Nachfolgekonstellationen zu rechnen haben. Deshalb ist das eine Sache, die wir auch weiter beobachten. Wir machen ja auch Töchterforen, wo wir uns das genau anschauen. Also da hat sich in den letzten 15 Jahren eine Menge verändert. Und Aris, vielleicht sollten wir wirklich mal auf spezifische Konflikte mit Töchtern nachfolgen, zukünftig auch da mal eine Arbeit schreiben lassen.
Eine gute Idee. Ich kann noch kurz auch auf die Dissertation von der Dominik Otten-Pappas hinweisen, die auch bei uns in der Bibliothek auf der Homepage zu finden ist, die eben speziell über Töchter in der Nachfolge promoviert hat. Und einer der Aspekte, der und das ist die Frage, ob sich das nicht auch im Laufe der Zeit zunehmender Gleichberechtigung verändern wird, ist, dass sie gefunden hat, dass Töchter eben die Pathways, wie Töchter in die Nachfolge reinkommen, sich deutlich unterscheiden, dass Töchter sehr viel häufiger akut in Krisensituationen in die Nachfolge gehen, wenn Vater und Sohn sich so zerkracht haben, dass sie kein Wort mehr miteinander reden, dann springt die Tochter ein. Und dass das etwas ist, was weibliche Nachfolge in der Gegenwart ein Stück weit noch kennzeichnet und was, denke ich auch, hoffentlich sich bald verändern und normalisieren wird.
Ja, jetzt haben wir noch einen weiteren Gast auf der Bühne, Frau Dr. Böck-Stiegel. Ich habe Sie jetzt auf die Bühne geholt.
Wunderbar, guten Morgen. Mich interessiert, ob Sie Erfahrungen damit haben, ob in Familienunternehmen in Ostdeutschland da irgendwie was signifikant anders ist. Also ich komme aus dem Westen, bin jetzt seit gut 2 Jahren in Sachsen-Anhalt und habe das Gefühl, dass die Dinge hier einfach anders laufen, weil einfach andere historische Bedingungen, also auch gerade diese Frauengeschichte, stellt sich in Ostdeutschland möglicherweise einfach anders dar als in Westdeutschland.
Ja. Möchtest du, Aris, zuerst, oder?
Sag du ruhig zuerst.
Okay, also tatsächlich erstmal, wir bereiten gerade ein größeres Forschungsprojekt zu Familienunternehmertum in Ostdeutschland vor, weil das ist sozusagen auch eine relativ unbekannte Größe, auch in der Family Business Forschung. Erste Aussage, zweite Aussage. Ja. Das, was wir wissen aus den Diskussionen, trifft genau auf das, was Sie sagen. Hier sind Söhne und Töchter ja auch in den Sozialisten, da gab es ja keine größeren Unterschiede. Das heißt, hier ist ein völlig anderes Mann-Frau-Bild auch bei der Übernahme von Verantwortung gegeben worden. Deshalb vermute ich, dass das, was wir jetzt hier gerade so problematisiert haben, in ostdeutschen Unternehmerfamilien in der Form nicht anzutreffen ist. Ja, also das wäre eine Vermutung. Ich kann Ihnen das aber nur aus 2, 3 Beobachtungen kann ich das ableiten. Ist das wirklich jetzt wissenschaftlich signifikant erhoben? Nein. Ich hoffe, dass wir Ihnen da in 3 Jahren auf Basis einer Doktorarbeit, die wir anfertigen lassen, sozusagen mehr sagen können. Aber vielleicht noch ein Aspekt. In ostdeutschen Unternehmerfamilien ist es so, dass die gemeinsam versucht haben, ihr Familienunternehmen über den Sozialismus zu retten. Das heißt, die ganze Familie hat eigentlich über Jahrzehnte versucht, da etwas zu erhalten. Und das war eine andere Art von Familienprojekt, weil diese Familie hat sich ja gegen das System ein Stück weit gestellt. Ja, und das hat die nochmal auf eine andere Art und Weise miteinander verbunden. Also das vielleicht nur als eine Facette. Aber vielen Dank für die Frage, weil das bestätigt uns auch in diesem Projekt.
Dann gehe ich vielleicht auch noch mal kurz rein. Ich habe deswegen gezögert, weil ich tatsächlich relativ wenig unmittelbare und aktuelle Erfahrung habe. Es hatte in meiner Zeit vor 20 Jahren, als ich am WIFU begonnen habe, sich bei mir eine Kollegin aus Dresden gemeldet und wollte bei mir promovieren. Ist dann irgendwann leider abgesprungen. Die war Beraterin und sagte, ich erlebe in diesen Unternehmerfamilien, muss man dazu sagen, vor 20 Jahren, manchmal so eine Dynamik, die eine transgenerationale Dynamik, du hast es gerade gesagt, Tom, wo die Eltern oft in den enteigneten Unternehmen noch als Geschäftsführer aktiv waren, von den Mitarbeitern oft noch wahrgenommen wurden, als seien sie die Eigentümer. Und dann mit der Wende das Unternehmen wieder zurück in das Eigentum der Familie ging, aber von dem Alter her dann die nächste Generation reinkam und dass es da sehr massive Konflikte gab aufgrund der Art und Weise, wie dann die neue Generation sich in diesen Unternehmen verhalten hat und wie die neue Generation diese Unternehmen ganz anders führte, als die Eltern das erwartet hatten oder als das Bild der Eltern war. Also da, glaube ich, gibt es eine ganze Reihe sehr spannender Dynamiken. Aber so furchtbar viel können wir dazu noch nicht sagen.
So, jetzt haben wir 2. Also vielen Dank.
Darf ich noch mal einmal kurz? Ich glaube, wir brauchen da noch eine Unterscheidung, wie so 1.0 und 2.0, nämlich vor allen Dingen das, was jetzt die Masse hier ausmacht, sind die Unternehmen, die ab 90 gegründet worden sind.
Ja.
Und
ja,
das läuft, glaube ich, nochmal anders.
Danke Ihnen. Ja, ganz klar.
Sehr gerne. Das ist tatsächlich nochmal ein Erstgenerationsübergabeproblem. Das haben wir übrigens überall im gesamten Ostblock, ja, sogar auch in China, diese Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gegründeten Unternehmen, die jetzt die klassischen Erstgenerationsübergabeprobleme haben, ja, die hier gerade ja schon durchgeklungen sind. Die haben einen zentralen Vorteil. Noch nie gab es so viel Wissen über diese Problematik und über Lösungsansätze. Also deshalb hoffen wir, dass es denen etwas leichter fällt. Aber trotzdem muss man diese kulturellen oder soziokulturellen Umfeldbedingungen da anschauen. Und da glaube ich, dass es im Osten auf jeden Fall einen zentralen Unterschied gibt zu westdeutschen Unternehmerfamilien. Wir machen übrigens am 18.11. ein Symposium zu Familienunternehmertum im Osten in Dresden. Also für diejenigen, die das Thema interessiert, kann ich darauf schon mal hinweisen. Dazu machen wir eine entsprechende Veranstaltung. Ja, dann haben wir jetzt zwei weitere Wortbeiträge und ich hole die Tanja Ziegler auf die Bühne.
Was?
Jetzt hören wir sie.
Ja. Toll, wunderbar. Ich als Mediatorin interessiere mich vor allen Dingen natürlich auch über Lösungsansätze. Und daher würde mich interessieren, denn ich habe das Gefühl, dass bei Unternehmerfamilien diese Art der Lösungswege, Beratung, Mediation noch nicht so verbreitet sind. Wie ist denn Ihre Einschätzung dazu und welche Lösungswege finden denn Familienunternehmen, um ihre Konflikte zu bewältigen?
Ja, willst du starten, Maris?
Ja. Also einmal habe ich ja ein Buch geschrieben, 2014, vor 10 Jahren schon. Nicht? Das kommt in den besten Familien vor. Systemische Konfliktbearbeitung in Familien und Familienunternehmen, wo ich mal versucht habe, die Ansätze ein bisschen aufzuschlüsseln. Ich würde aber sagen, so groß unterschiedlich ist die Konfliktarbeit nicht, außer dass es permanent eigentlich diese das Bewusstsein der des Consciousness Raising gibt. Also dass es darum geht, die Bewusstheit zu vergrößern und immer wieder die Familie zu unterstützen, aus der personenbezogenen Zurechnung in die Strukturperspektive zu gehen. Also aus meiner Sicht ist personenbezogene Zurechnung, habe ich mal gesagt, der Sündenfall in der Konfliktarbeit, nicht? Wir blenden Komplexität und Kontext aus und gehen auf die Person, die uns gegenüber sitzt und sagen, du bist schuld, es liegt alles an dir und du nicht und, pap, 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 pap und sowas. Und wenn das verbunden wird mit Motivunterstellungen, und das machst du ja alles nur des und deswegen, dann sind das hocheskalative Momente, wie man Unternehmer, wie man Familienmitglieder dazu bringt, deeskalativ zu miteinander zu reden. Das, glaube ich, unterscheidet sich nicht sehr von der Arbeit, die ich bei Ihnen auch vermute, die Sie da auch leisten werden.
Ja. Vielleicht noch eine Ergänzung. Sie sprachen ja für Lösungsansätze. Also das eine ist die Aufklärungsarbeit. Und das versuchen wir natürlich auf breiter Front zu machen. Das ist das eine. Das Zweite ist aber, man kann Unternehmerfamilien schon dazu motivieren, sich über Konfliktmanagementsysteme Gedanken zu machen. Also wir sprechen sehr häufig, und das werden wir hier in dieser Matinee auch irgendwann mal thematisieren, über das ganze Thema Familienstrategie, Family Governance, Familienverfassung. Und das eine ist, dass man sich als Unternehmerfamilie mal die Frage stellt, was machen wir eigentlich, wenn wir uns nicht einig sind? Wie gehen wir damit um? Ja, weil stellen Sie sich eine Konstellation vor, zwei Kinder erben ein Unternehmen, 50-50 Konstruktion. Das ist die gefährlichste aller Varianten für ein Unternehmen, weil dann haben Sie sofort eine strukturelle Pattsituation und das Unternehmen ist durch einen Geschwisterstreit beispielsweise lahmgelegt und es gibt viele Negativbeispiele, die das zeigen. Das heißt, man muss sich als Unternehmerfamilie, so gut man sich auch versteht, die Frage stellen, was machen wir, wenn wir uns nicht einig sind? Und sich dann ein Konfliktmanagementsystem überlegen über mehrere Stufen. Das haben wir in unserem Praxisleitfaden auch beschrieben. Das können wir vielleicht bei einer nächsten Matinee etwas ausführlicher anschauen. Ich will damit nur sagen, dass man bereit ist, wenn man merkt, dass man es selber nicht mehr hinbekommt, dass man ein externes Drittes hinzuholt. Und ein externes Drittes kann dann entweder ein Beirat sein, ein Schiedsgericht oder wie das beispielsweise ein sehr bekanntes Familienunternehmen gemacht hat, Mann und Hummel, sehr großer Automobilzulieferer, die haben gesagt, okay, sind wir uns nicht mehr einig, dann werfen wir eine Münze. Das steht auch im Gesellschaftervertrag drin. Ja, die haben eine Konfliktklausel im Gesellschaftervertrag, dass man bei Nichteinigkeit eine Münze wirft, sodass dann derjenige, der gewinnt, in diesem Augenblick entscheiden kann. Aber, und jetzt kommt die Intelligenz, derjenige, der gewinnt, akzeptiert, dass bei der nächsten großen Entscheidung die unterlegene Partei dann das Letztstimmrecht hat. So, das heißt, mit solchen Fragen muss man sich beschäftigen. Wie gehen wir mit Nichteinigkeit um? Wie gehen wir damit um, wenn wir sozusagen keine Verständigung finden können? Wie kriegen wir ein Drittes? was uns hilft, sozusagen über diese Situation hinwegzugehen. Und je nachdem, wenn es natürlich persönliche Verletzungen sind, dann brauche ich ein ganz anderes Konfliktmanagement, dann brauche ich einen Coach, dann brauche ich einen Konfliktmoderator. Wenn es um Entscheidungen geht, investieren wir jetzt in Digitalisierung oder in Nachhaltigkeit oder ziehen wir uns aus China zurück, dann sind es eben unterschiedliche Fragestellungen, da brauche ich eben unterschiedliche Ratgeberstrukturen. Das Entscheidende ist nur, dass die Familie weiß, sie kommt an den Punkt, wo sie Konflikte hat. Und das sehen wir in unserer Arbeit mit den Familien sehr häufig, dass sie sich das teilweise gar nicht vorstellen können. Und wenn man dann aber 2, 3 solche Beispiele denen vor Augen führt, erkennen sie das eigentlich, sagen, okay, wir sehen ein, das ist so wie eine Art Vorsorgeuntersuchung, lass uns mal in unserem Gesellschaftervertrag Konfliktklauseln installieren, beziehungsweise in einer Family Governance sehr genau sagen, was wir machen, wenn das und das und das eintritt. Also das vielleicht als ein kurzer Versuch einer Antwort auf Ihre Frage.
Genau, und ein paar spezifische Dinge gibt es ja auch, wie diese Arbeit mit den Stühlen, was ich vorhin vorgestellt habe, ne?
Die Bewusstheit da an der Stelle sozusagen erhöhen. Jetzt haben wir noch eine weitere Fragende und dann kommen wir schon fast zum Ende. Super Frage, vielen Dank.
Ja, wobei die Frage, ob es sinnvoll ist zu wechseln oder ob es sinnvoll ist, klug zu oszillieren zwischen den verschiedenen Logiken, nicht? Aber ich verstehe aus der Frage, dass es auch ein Stück die Frage ist, wie kann ich mich sozusagen aus der Rolle als Tochter emanzipieren und auch ein Stück einen Anspruch anzumelden auf der Ebene des Unternehmens.
Absolut. Also ich sehe das sehr häufig und deshalb ist es so wichtig, dass man sagt, pass mal auf, als wer reden wir hier? Ne? Sind wir jetzt in der Kernfamiliendynamik? Ja, ne? Das geht mir übrigens auch so. Meine Eltern sind Mitte 80. Wenn wir irgendwo in Urlaub fahren, bin ich plötzlich 14. Ja, und werde behandelt wie ein 14-Jähriger. Das ist dann immer schon ganz interessant. Ja, aber wenn man das erkennt und weiß, ne, dann kann man damit umgehen, aber das nützt einem gar nichts, wenn man sozusagen jetzt als Nachfolger oder Nachfolgerin aufgebaut werden will. Ne, das ist ja das Beispiel Arist mit der Brille, was du vielleicht sicherlich anführen möchtest noch. Da muss man einfach sehr durch die Kontexte mal kennen und irgendwann sagen, Moment mal, ne, wenn ich jetzt hier in die Nachfolge gehen will, ja, dann brauche ich an der Stelle eben auch eine andere Augenhöhe und bin eben kein 14-jähriges Kind mehr, sondern ich bin jetzt hier Mitte, Ende 20, ja, Anfang 30. Ich möchte an der Stelle, erwarte ich, dass ich da anders wahrgenommen werde. Das sind ganz klassische Loslösungsthematiken, ja, wo man, die man im Rahmen, ehrlich gesagt, einer Nachfolgegestaltung thematisieren muss, wo man sagt, an welcher Stelle werde ich nicht mehr jetzt in dem einen Fall als kleiner Sohn oder als kleine Tochter behandelt, sondern an welcher Stelle werde ich jetzt hier auf Augenhöhe behandelt und in welchem Rahmen? Ne? Ja. Das ist, glaube ich, entscheidend.
Das wäre sozusagen, dass man selber auch ein Stück sagt, als Kommunikationsadresse stehe ich in der gewohnten Weise nicht mehr zur Verfügung. Nicht? Und auch das ist ja ein Teil der Bewusstheit. Nicht? Und das kann man immer wieder thematisieren und sagen, Moment mal, sind wir jetzt eigentlich Familie oder sind wir gerade Unternehmerfamilie? Als was reden wir jetzt gerade? Und dann zu sagen, und wenn ich Teil der Unternehmerfamilie bin, dann sehe ich mich selbst in einer anderen Rolle. Und dann werde ich euch in einer anderen Rolle begegnen. Das Beispiel mit der Brille ist wirklich ganz schön, weil das beschreibt was Ähnliches wie eben eine Unternehmerin, die Geschäftsführerin gewesen ist schon. Aber ihr Vater war noch im Aufsichtsrat und sie saßen in einer Aufsichtsratssitzung. Und der Vater will die Brille aufsetzen, guckt durch und sieht, dass sie schmutzig ist und reicht sie seiner Tochter und sagt, mach mal eben sauber. Ja. Und wie plötzlich dann Familienkommunikation in den Kontext von Unternehmenskommunikation einbricht. Und das Entscheidende hier ist die Frage, wie geht man dann damit auf eine Weise um, mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein, ich wollte irgendwie etwas autonom oder so etwas sagen, was hat sie nämlich gemacht? Sie hat gelacht, sie hat die Brille sauber gemacht und sie dem Vater wiedergegeben. Das heißt, sie hat an der Stelle souverän, das war mein Wort, sie hat souverän gehandelt und sich sozusagen offiziell erlaubt, sich nochmal als Tochter adressieren zu lassen und gleichzeitig das übergangen und das Ganze eben klein gemacht. Und ich glaube, es wäre gut, so etwas dann nicht zu stark zu problematisieren und nicht zu stark zu sagen, ich erwarte jetzt von euch, dass ihr mich anders anredet, sondern eher zu sagen, ich bin jetzt hier eine andere und ich werde euch anders ansprechen und ich werde euch mit euch anders reden, als ihr es vielleicht gewohnt seid. Das wäre für mich das auch das Einnehmen dieser Position als Mitglied der Unternehmerfamilie.
Ja.
Und gleichzeitig wird man Familie nie ganz los. Das muss man immer auch schon dazu sagen. Ja.
Jetzt. Das heißt, es geht stark einfach um das Mindset und sich das bewusst machen, wie möchte ich jetzt in Kontakt treten.
Genau. Und vor allem, man muss es in der Familie thematisieren, sodass es sozusagen dann eine gemeinsame Sicht darauf gibt, okay, im Kontext der Unternehmerfamilie, im Kontext des Unternehmens, da haben wir eben andere Spielregeln. Und das ist eben auch Bestandteil von Nachfolgegestaltung oder Familienstrategieentwicklung. Wir haben noch einen Kollegen, den möchte ich kurz zu Wort kommen lassen. Herr Andrasch, ich bitte um eine ganz kurze Wortmeldung und dann müssen wir, Aris, wir beide vor allen Dingen kurz und knackig antworten, damit wir es gut abmoderiert bekommen. Ja.
Super. Ich mach's schnell. Es wurde schon einiges auch gesagt und beantwortet. Konflikte sind ja im Unternehmen eh nicht vermeidbar, egal wie aufgestellt.
Ja.
Und mich würde jetzt interessieren, wie geht ihr denn mit dem Anspruch in den Familien um, dass Erwartungen von Familienmitgliedern und die Werte der Familien zuerst berücksichtigt werden vor dem, das Unternehmen einfach wirtschaftlich funktional aufzustellen. Also oft braucht es ja andere Qualifikationen in der Führung oder Steuerung als das, was an Qualifikationen in Form von Soft- oder Hard-Skills in der Familie vorliegen.
Ja. Also vielleicht fange ich mal kurz an und Aris, du ergänzt. Also das ist natürlich das Kernproblem, so wie es jetzt hier gerade beschrieben ist, wenn eine ausgeprägte Family-First-Orientierung ist, die Firma ist der Versorger der Familie, Das ist natürlich auf Dauer, führt das eigentlich zum Untergang des Unternehmens, weil dann alles immer auf Familienlogik gepolt ist. Und das wird das Unternehmen dauerhaft nicht überleben. Das heißt, ein Professionalisierungsprozess in so einer Unternehmerfamilie 1.0 findet eigentlich dann statt, wenn man sagt, Moment mal, wir müssen gucken, was braucht eigentlich das Unternehmen? Ja, und das findet meistens bei einer professionellen Nachfolgegestaltung statt, wenn sich denn die Familie auf so etwas einlässt. Das heißt, sie muss sich ja hinsetzen und Gedanken machen und das thematisieren. Man muss sich ja selber an irgendwelchen Dingen orientieren. Also das ist ein größeres Thema. Ich schlage vor, weil wir jetzt noch eine Minute haben, dann wird das hier abgeklemmt. Wir thematisieren das gerne bei einer Fortsetzung im Rahmen von Family Governance und Familienstrategie. Vielen Dank. Ich nehme das aber gerne als Aufforderung auf das Thema nochmal anders zu thematisieren bei einer Fortsetzung. Weil wir haben jetzt 8.15 Uhr.
Genau, wir haben viele Themen noch gar nicht behandelt, zum Beispiel Stammeskonflikte und
solche. Jetzt also von daher, ich glaube, es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung geben. Wir haben sogar schon einen Termin. Das ist am 2. Juli. Wir sind jetzt ein bisschen von der Fragedynamik überrollt worden, aber das ist ja ein gutes Zeichen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Dabeisein, ganz, ganz herzlich fürs Mitmachen. Am 2. Juli setzen wir unser Gespräch fort. Und da können Sie gerne uns auch im Vorfeld Fragen schicken, dass wir dann vielleicht noch etwas genauer auf Ihre Fragen und so Beiträge entwickeln. Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen, vor allen Dingen fürs Durchhalten. Und wir haben ja versprochen, dass es um 8.15 Uhr zu Ende ist. Es ist jetzt 8.15 Uhr. Aber wenn wir jetzt noch eine Wortmeldung haben, ich weiß nicht, wir können vielleicht noch 2-3 Minuten diskutieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Event nicht abgeklemmt wird von LinkedIn. Da kenne ich mich nicht gut genug zu aus, ehrlich gesagt. Es wäre schade, wenn man mitten im Gespräch.
Ja, ich würde auch sagen, sonst könnte man zu der Frage noch über das Thema Social Emotional Wealth sprechen, über die, wie eben in Familienunternehmen tatsächlich die Profitorientierung nicht an erster Stelle steht, sondern die Sicherung des guten Namens und dass das auch eine Qualität ist, die Familienunternehmen auszeichnet, die aber immer in der Gefahr ist, dann eben betriebswirtschaftlich auf Kosten von Betriebswirtschaft zu gehen. Aber ich glaube, das sollten wir jetzt alles nicht genau vertiefen. Ne?
Also wir nehmen das gerne mit. Ich freue mich wirklich, dass Sie da uns auch die Fragen gestellt haben und uns mit Wortmeldungen bereichert haben. Vielen Dank.
Wir sagen Tschüss. Es war schön, dass Sie alle zugehört haben. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Auf Wiedersehen.
Danke. Tschüss. Auf Wiedersehen. Das ist jetzt ein unpersönlicher Abschied. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.